Herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Wohnen in Deutschland. Ich bin Jana Mello-Wagner und treue Hörer und Hörerinnen kennen meine Stimme vielleicht bereits aus dem Format Vorwahl. Aber keine Sorge, dieses Mal befinden wir uns nicht schon wieder im Wahlkampf. Vielmehr handelt es sich heute um eine echte Premiere, denn wir nehmen diese Folge live vor Publikum auf. Dazu habe ich wie immer an meiner Seite Haus- und Grundpräsident Kai Warnecke. Hallo Kai.
Hallo Jana.
Und unsere heutigen zwei Gäste dürfen auch nicht fehlen. Eigentlich waren es drei. Wir hatten noch eine junge Bürgermeisterin eingeladen. Diese ist leider krank geworden. Deswegen auf diesem Wege gute Besserung von uns. Einer dieser Bürgermeister ist Dominik Brasch. Er ist erster stellvertretender Bundesvorsitzender des Netzwerk Junge Bürgermeister.
Dankeschön.
Und direkt neben mir an meiner Seite sitzt Herr Lukas Daum. Er ist Bürgermeister der Gemeinde Gilserberg. Herzlich willkommen.
Hallo.
Ja, Entschuldigung, Herr Brasch, ich habe gar nicht gesagt, wo Sie herkommen und aus welcher Bürgermeistergemeinde Sie kommen. Das ist Bad Soden-Salmünster.
Sehr gut.
Richtig. Sie alle beide haben ja gemeinsam, dass Sie engagiert sind und Teil des Netzwerks Junge Bürgermeister. Wie kommt man darauf, in diesem Alter fürs Bürgermeisteramt zu kandidieren, frage ich mich.
Ich glaube, eine pauschale Antwort gibt es da nicht. Das Netzwerk junger Bürgermeisterinnen und Bürgermeister haben wir 2019 tatsächlich in Bad Soden-Salmünster gegründet. Auf Initiative von einigen wenigen Kollegen, die damals gesagt haben, die junge Stimme in der Kommunalpolitik ist unterrepräsentiert. Wir würden uns dort gerne auch, um unsere Interessen vertreten zu wissen, organisieren, das Ganze parteiunabhängig, ohne Parteizwänge. Und tatsächlich spielt es auch in unserer Zusammenarbeit überhaupt keine Rolle. Ich wüsste bei vielen Kolleginnen und Kollegen gar nicht, wo sie hingehören. Und es ist ein gutes Miteinander und vor allem ist etwas Großartiges daraus entstanden. Wir machen wirklich Interessensvertretung für die junge Kommunalpolitik, aber insbesondere eben für junge Amtsträgerinnen und Träger. Und das Ganze mittlerweile, wir sagen, für um die 1000 jungen Kolleginnen und Kollegen, die es in Deutschland gibt, die jetzt gerade in der letzten zurückliegenden Wahl in Bayern nochmal deutlich mehr geworden sind, wo einige ins Amt gekommen sind. Wir beschäftigen uns mit allen Themen, die vorrangig auf bundespolitischer Ebene auch behandelt werden, pflegen dort intensive Kontakte in die jeweiligen Fachressorts, in den Ministerien und haben beispielsweise auch von Beginn an eine starke Unterstützung durchs Bundespräsidialamt in persona mit dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, aber auch seiner Ehefrau, die immer wieder auch bei unseren Veranstaltungen gerne zu Gast ist. Und von daher, ja, macht's Spaß, sage ich mal, von kleinen hessischen Gemeinden und Städten bis dann auch ins Berliner Politikgeschehen das ein oder andere Mal reinwirken zu dürfen. Wir sind drauf und dran, unseren Einfluss noch ein bisschen zu vergrößern. Das ist zumindest unser Anspruch und unser Wunsch. Und ich glaube, da haben wir einiges geschaffen. Wie gesagt, 2019 gegründet und daraus ist tatsächlich eine kommunale Größe geworden in den letzten Jahren. Und da sind wir stolz drauf, weil bislang haben wir das mit hohem ehrenamtlichen Einsatz gemacht. Wir haben einen Verbandsgeschäftsführer, der das hauptamtlich begleitet, bauen gerade unsere Geschäftsstelle weiter aus, indem wir weitere hauptamtliche Mitarbeiter auch einstellen dürfen. Soweit sind wir mittlerweile, aber bislang war es eine Kernarbeit, die sich aber ausgezahlt hat.
Wann fällt man denn raus aus dem Netzwerk? Mit welchem Alter?
Ich möchte es eigentlich gar nicht sagen, aber ich bin jetzt 40.
Ja.
Bin noch.
Das habe ich aber nicht abgefragt.
Ja. Ich kann damit leben, Kai. Also ich bin jetzt 40 und bin nochmal wiedergewählt im Bundesvorstand. Bei der nächsten Wahl des Bundesvorstandes scheide ich dann aus. Wir halten das ähnlich wie beispielsweise die Wirtschaftsjunioren. Ich glaube, die machen das dann auch so bis 40 und dann musst du abdanken. Aber wir haben schon ein Folgeformat. Also
die mitteljungen Bürgermeister.
Genau, mitteljunge Bürgermeister.
Ich muss aber nochmal fragen, jetzt waren wir schon mitten beim Netzwerk junger Bürgermeister. Bad Soden-Saaldorf. Kommt einem nicht ganz so leicht. Nein,
Saalmünster.
Ja, das ist ganz, ganz bitter. Und die Autokorrektur hat deinen Namen auch auf dem Schild und hier.
Die Podcast-Hörer haben das gar nicht gelesen.
Du musst es jetzt nicht wiederholen. Also, muss ich auch nicht wiederhören. Aber Autokorrektur hat zugeschlagen, weil so ähnlich wie Brasch gibt's auch noch einen Fisch. Genau. Und, also, tut mir leid. Entschuldigung dafür.
Angenommen.
Wie dem auch immer sein. Was ist das Highlight? Das haben wir im Vorwahl-Podcast nämlich immer gefragt. Was ist das Highlight? Warum sollte jeder von denen, die hier sitzen, viele sind mit dem Auto hierher gekommen, weil die Zugverbindung nach Marburg suboptimal ist zurzeit, muss man vorsichtig sagen. Jetzt könnte man ja zurück zur A7 über Bad Soden-Saalmünster fahren. Was gucken wir uns da an?
Nicht den Bahnhof.
Nicht den Bahnhof, kommen wir auch nicht hin.
Ja, nicht den Bahnhof. Ansonsten haben wir viel zu bieten. Wir sind Kur- und Tourismusdestinationen als Kurstadt mit eigener Therme, die wir betreiben. Gibt's einiges zu sehen. Wunderschönen Kurpark, wunderschöne Landschaft und Natur. Das Ganze aber auch kleinstädtisch geprägt mit historischer Altstadt in Saalmünster. Und also die Reise ist es auf jeden Fall wert. Könnte ich jetzt ewig weitermachen, das sprengt aber den Rahmen des Podcasts.
Okay, ja, ich frage aber nicht nach, wie defizitär die Therme ist. Das sind ja meistens die Highlights.
Wir wollen die Therme neu bauen tatsächlich. Und unsere aktuelle Kostenschätzung liegt bei 50 Millionen Euro, inklusive Brunnensanierung.
Also das würde ich sagen, ist angesichts, du sprachst ja gerade vom Bundespräsidenten, und das Bundespräsidialamt hat ja einen Kostenplan von 1 Milliarde Euro für die Sanierung allein. Da finde ich den Neubau für 50 Millionen ein Klacks.
Für eine 14.000 Einwohner-Kommune ist das die größte Einzelinvestition seit Bestehen tatsächlich.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht kommt drauf an, wo man herkommt. Aber neben mir sitzt ja auch der Lukas. Richtig, Lukas Daum. Und dich wollte ich auch mal fragen, wie jung bist du und wann wusstest du, ich möchte gern Bürgermeister sein?
Ich bin 27. Ich bin meines Wissens der Jüngste in Hessen. Und für mich stand das eigentlich im Studium fest. Ich habe in Richtung Verwaltung studiert und mir war irgendwann klar, das ist ein Job, der gut zu mir passen könnte, der abwechslungsreich ist. Dass das jetzt mit 27 bzw. 25, als ich gewählt wurde, schon der Fall ist, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber mein Vorgänger ist nicht mehr angetreten und dann habe ich mich entschieden, das zu probieren und anzutreten. Und es hat funktioniert.
Alles klar. Und
aber ich möchte jetzt eigentlich auch noch mal einen kurzen Werbeblock für meine Gemeinde einschieben.
Wollte ich gerade.
Jawohl.
Ja, wir sind eine Mittelgebirgslandschaft in Nordhessen, der Kellerwald, direkt Naturpark Kellerwald-Edersee. Das heißt, wer gerne draußen unterwegs ist, ist da richtig gut aufgehoben und auch für Fahrradfahrer ist einiges dabei. Und wir haben einen internationalen Kellerwald-Bike-Marathon mit vielen Höhenmetern, 120 Kilometer. Also wer hier eine sportliche Herausforderung sucht, ist herzlich eingeladen, mal vorbeizuschauen.
Wunderbar, das ist Werbung. Ich muss fragen, ist da dieser Edersee, wo die Brücke ab und zu aus dem Wasser rausguckt?
Ja, genau.
Das ist also, ich würde sagen, das ist dann die Landmark, die man bei dir in der Gemeinde besichtigen sollte.
Der Edersee liegt aber nicht in meiner Gemeinde, bedauerlicherweise, sondern da muss man schon noch ein bisschen fahren für.
Wie weit?
Eine halbe Stunde.
Na, das ist doch. Das schaffen wir.
Ja.
Solange man nicht durch die Kälte laufen muss, geht das ja immer noch.
Nein.
Und jetzt kommt mein ganz eleganter Übergang zum Thema Heizung. Aber im Ernst, lassen Sie uns mal ruhig dieses Aufregerthema der letzten Jahre sprechen. Das sogenannte Heizgesetz, auch Heizungsgesetz, eigentlich aber das Gebäudeenergiegesetz und jetzt Gebäudemodernisierungsgesetz. Was sagen Sie als Bürgermeister? War das ein großes Thema in Ihrem Ort oder also sind Sie froh, dass die Leute wieder mehr Wahlfreiheiten haben oder war das überhaupt so wichtig für Ihre Gemeinde? Gab es da einen großen Diskurs oder?
Oder gar ist die kommunale Wärmeplanung schon abgeschlossen?
Ja. Für Bad Soden-Saalmünster, ja. Wir haben unsere kommunale Wärmeplanung jetzt die jüngst in unserer Stadtverordnetenversammlung präsentiert. Wir hatten bei unserer Jahreskonferenz vor, ich meine, 3 Jahre müsste es jetzt her sein, den zuständigen Staatssekretär aus dem Bundeswirtschaftsministerium auch abends zu Gast. Die Pläne waren quasi noch ganz frisch und er kam dann auch noch zu spät. Die Kollegen hatten schon 2, 3 Wein getrunken und die Stimmung war, sage ich mal, besonders. Ich hatte dann das Vergnügen oder die schwierige Aufgabe, die Dinner-Speech mit ihm zu moderieren und den Kollegen dann...
Hattest du auch schon 2, 3 Wein getrunken?
Nein. Also wir sind im Friedlichen auseinandergegangen, aber warum erzähle ich das? Ich bin selbst damals der Meinung gewesen, dass ich es unmöglich finde, dass in die kommunale Selbstverwaltung einmal mehr so eingekrätscht wird und die Kommunen verpflichtet werden, eine kommunale Wärmeplanung durchzuführen. Und jetzt kommt das große Aber. Ich bin froh, weil wir hätten es in der Form nicht gemacht. Wir haben auch eine umfangreiche Förderung noch genossen, so dass es uns jetzt finanziell nicht groß tangiert hat. Und wir haben eine sehr gute Grundlage für unsere theoretische kommunale Wärmeplanung, die wir jetzt auch ansetzen, um konkret die nächsten BEW-Module anzustreben, sprich eine Quartierslösung rund um den Neubau unserer Therme. Als Ankerkunden Nummer 1 um die Therme herum kann man sich vorstellen, Hotelkomplexe, Klinikgebäude, also viele Großabnehmer, so dass ich aufgrund der Wärmelinien ein kommunales Wärmenetz definitiv lohnen wird. Und als Flächenkommune dann auch im ländlichen Raum haben wir im Bereich Ausbau der erneuerbaren Energien einiges in den letzten Jahren getan, sodass wir auf regenerativen Strom im Umfang auch zurückgreifen können, um beispielsweise mit großen Wärmepumpen hier so ein Wärmenetz zu bespeisen. Das wäre in der Geschwindigkeit nicht der Fall gewesen, wenn wir keine kommunale Wärmeplanung gehabt hätten. So, mit Blick auf den Privathaushalt, Gebäudeeigentümer, muss man es, glaube ich, deutlich differenzierter sehen. Wir sehen jetzt erstmal die großen öffentlichen Gebäude oder eben auch die großen Abnehmer für unser erstes Quartier. Für das nächste Quartier, was wir ins Auge nehmen wollen, da sind wir dann im Innenstadtbereich, tun wir uns schon ein bisschen schwerer, weil wir natürlich auch nicht wissen, wie wir drauf reagiert. Und ich finde die Lockerung des jetzigen Gebäudemodernisierungsgesetzes suboptimal, so würde ich es mal benennen. Wieso? Weil mein Eindruck ist, das, was uns in Deutschland fehlt, ist Planungssicherheit. Und wenn ich natürlich alle paar Jahre die Spielregeln wieder verändere, dann entsteht genau eines, nämlich Stillstand, weil niemand mehr weiß, was soll er tun, wo soll er investieren, in welche Richtung gehe ich. Das ist das, was wir signalisiert bekommen und was uns natürlich auch umtreibt, weil ich möchte jetzt die Gewissheit haben, ist das etwas, was ich jetzt für Dekaden aufbaue mit meinem Wärmenetz, worauf ich mich verlassen kann, wo ich regenerativ, günstig und verlässlich Energie und Wärme für unsere Gebäude und idealerweise auch noch für unsere Bürger bekomme, oder werden die Spielregeln wieder geändert und ich greife ins Klo, auf gut Deutsch gesagt, und verschulde meine Gemeinde.
Kann ich dich beruhigen? Kann ich hier und heute eine Warnung geben? Mhm. Weil die Klimaziele bis 2045, Klimaneutralität, haben sich ja nicht geändert. Das heißt, jeder private Eigentümer in deiner Stadt, in jeder Stadt in Deutschland, wird jetzt gucken, wenn er eine neue Heizung braucht, wie kann ich mein Gebäude auch über das Jahr 2045 klimaneutral beheizen? Mit welcher Heizung geht das? Und der einzige Blick, der jetzt maßgeblich ist, ist der auf die kommunale Wärmeplanung. Das heißt, je eher die fertig ist und je eher die entschieden ist, desto besser. Und dann kann man genau in Abstimmung zu der Qualität des eigenen Hauses, der eigenen Immobilie passend eine Heizung kaufen. Das heißt, ich würde sagen, es gibt keine Unsicherheit. Die Unsicherheit war eigentlich durch das Heizungsgesetz, weil man ja dann Zwischenlösungen hätte einbauen müssen, weil man nicht gleich auf 100% Erneuerbare gehen kann. Und ich glaube, wenn man das kommuniziert, das können auch Städte kommunizieren, da würde ich auch die jungen Bürgermeister zu auffordern, dann kann die Wärmewende beginnen. In dem Moment, wo die kommunale Wärmeplanung abgeschlossen ist, wird ja in meisten Fällen dann in dörflichen Randbereichen Strom sein. Und dann weiß eigentlich jeder, ich kaufe mir eine Wärmepumpe.
Was in Altstadtbereichen mit extrem dichter Bebauung aber mitunter nicht funktioniert. Und mein Kritikpunkt, um da vielleicht dann aber auch gleich mal an Lukas weitergeben zu können, ist, ich glaube nicht daran, dass wir das alles mit Biomethan schaffen. In der Menge nicht verfügbar. Die Strommengen sind auch begrenzt und der Bedarf steigt. Also wir sind jetzt zwar in Teilen ländlicher Raum, aber immer noch so nah an Frankfurt, dass bei uns die Rechenzentrumsinfrastruktur auch mittlerweile wächst und in die Region kommt, so dass die Strommengen, die jetzt auch regenerativ zusätzlich erzeugt werden, ganz bald nicht mehr ausreichen werden. Ja, und alles dann mit Strom zu lösen, wird schwierig. Ja, also von daher.
Das kannst du ja ändern dann. Aber das steht nicht im Heizungsgesetz, das ist wichtiger. Also die Lösung und die Energieknappheit sind ja Probleme, die daneben bestehen. Deswegen glaube ich, wird der Prozess jetzt nicht verschlechtert durch die Abschaffung des Heizungsgesetzes, sondern im Gegenteil, jetzt ist eben für die Kommune der Weg frei, das sauber zu planen und eine Lösung zuzuführen.
Ich hoffe, es wird uns gelingen.
Das sollte ermutigend sein. Jana, du hast ja eben die Wahlfreiheit angesprochen. Richtig. Ich glaube, das ist ein total politischer Begriff. Und jetzt in der jetzigen Regierung versucht man nochmal das auszubügeln, wo man sich als Opposition noch vorher lautstark drüber aufgeregt hat. Denn für Neubauten ab 2030 gilt ja sowieso noch das Null-Emissionsgebot. Und nur für den Bestand sind die fossilen Energieträger wieder erlaubt. Also ich finde, es ist so ein bisschen Augenwischerei, was da jetzt gemacht wurde, und ein Gesetz umzubenennen, macht es in der Regel auch nicht so viel besser. wo ich Dominik recht gebe, ist, die Änderungen, die geben schon eine gewisse Unsicherheit. Zum Beispiel weiß ich von ganz vielen Kommunen, wo wir auch dazu gehören, dass sie die kommunale Wärmeplanung noch gar nicht angegangen sind, weil wir bis 2028 dafür Zeit haben. Und dann kommt es ja noch drauf an, wie man diese kommunale Wärmeplanung ausgestaltet. Wenn man das gesetzliche Minimum erreichen will, ist das eigentlich ja nicht so ganz sinnvoll und umfangreich. Also man muss eigentlich das Ganze schon wirklich gut durchdenken und dann hat man auch einen Mehrwert davon. Wenn man nur das erreichen möchte, was irgendwo vorgesehen ist, glaube ich nicht, dass wir davon profitieren können. Und für mich, für unsere kleine Kommune, wir haben 3000 Einwohner mit 11 Ortsteilen. Der größte Ortsteil hat 960 Einwohner. Ist es überhaupt sinnvoll, eine Wärmeplanung zu machen? Oder kann man hier nicht sagen, Leute, kümmert euch um eure Heizung selbst, ihr habt die Vorgaben und dann ist gut?
Ja, aber die Vorgabe wäre ja, welche Energie man erhält. So, jetzt wird vermutlich kein Gasnetz da sein.
Nein.
Das heißt, eigentlich kann es ja dann nur Strom sein. Kommunale Wärmeplanung abgeschlossen.
Ja, wir haben aber auch einen großen Bäckereibetrieb, der viel Abwärme produziert. Da könnte man schon drüber nachdenken, ob ein Fernwärmesystem sinnvoll ist oder eine zentrale Wärmepumpe, mit der man dann das Fernwärmenetz betreibt. Aber die 960 Einwohner, das sind dann 400 Haushalte ungefähr, die sind ja schon in irgendeiner Art und Weise auch versorgt oder haben sich in den Jahren davor schon Gedanken gemacht, wie sie heizen. Also das kommt dann in Bereiche, wo sich das überhaupt nicht mehr rentiert in diesen Größen.
Das verstehe ich, aber also es geht ja eigentlich nur darum, bei der kommunalen Wärmeplanung für den Immobilieneigentümer zu wissen, mit welcher Energie werde ich in Zukunft versorgt. So, dann würde ich sagen, ist die Herausforderung vermutlich die Bäckerei. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich höre, wie Bäckereien in Deutschland derzeit dastehen, wäre jetzt die Aussage der Kommune, du darfst keine Wärmepumpe einbauen, sondern musst dich an das Abwärmenetz der Bäckerei anschließen. Das würde mir eher ein paar Schweißperlen auf die Stirn treiben. Und dann können ja immer diese Momente kommen, à la Robert Habeck, der bäckt halt einfach nicht mehr für ein paar Jahre. Und dann wird er vermutlich auch keine Abwärme haben und sitzt man da im Kalten. Also nichts gegen so ein Nahwärmenetz. Aber ich glaube, gerade die Eigentümerinnen und Eigentümer vor Ort, wenn die wissen, es wird eben in Zukunft nur mit Strom gehen, Punkt, dann können die sich doch alle vorbereiten. Das ist ja auch das, was alle spüren und erwarten. Die Wärmepumpe wird flächendeckend kommen. Ja. Genau, sind wir einer Meinung.
Wie sieht das denn eigentlich aus? Weil du hattest auch gerade gesagt, dass man das den Leuten am besten selber auch überlassen kann bei kleinen Gemeinden. Nun ist ja das Einfamilienhaus auch immer noch der Traum vieler junger Menschen. Und mein Eindruck ist, dass viele junge Menschen sich auch sehr für das Klima interessieren. Und nun frage ich mich, was würdest du denken? Würden sie dann mehr auf klimaneutrales Bauen eingehen? Oder wie würdest du deine Gemeinde einschätzen?
Ich kann ja gleich mal von mir selbst berichten. Ich baue nämlich auch gerade ein Haus.
Aha.
Herzlichen Glückwunsch.
Also da achtet man natürlich schon darauf, was ist vor allen Dingen zukunftssicher und was erwartet mich vielleicht in ein paar Jahren, gerade was die Heizung angeht. Wir haben uns für eine klassische Wärmepumpe entschieden und ich denke, damit sind wir auch gut beraten. Ich weiß aber gar nicht, ob das unbedingt Klimaaspekte waren, die wir da hatten oder vielleicht doch eher finanzielle Gründe mit einer eigenen PV-Anlage auf dem Dach und den Entwicklungen, die man so auf den Öl- und Gasmärkten beobachten kann.
Ja, ich denke, beim Neubau ist es auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Neubau eines Einfamilienhauses mit Wärmepumpe, das dürfte fast unstreitig sein aufgrund der Dämmung und der Heizsysteme im Haus, dass das die richtige Wahl war. Also da kann ich dich beruhigen. Gute Entscheidung sowieso, Einfamilienhaus. Und es wird auch noch geduldet, ja? Ist noch nicht abgeschafft in Nordhessen, das Einfamilienhaus.
Das wird noch geduldet.
Das ist schön. Wir begrüßen das durchaus, ganz ehrlich.
Ich habe auch persönlich nichts gegen Einfamilienhäuser.
Ich finde schon radikale Thesen.
Ja, ich finde, es wird ja auch dann gesagt, das könnte den dörflichen Charakter zerstören. Da halte ich eigentlich nichts von, weil für mich kommt ein dörflicher Charakter jetzt nicht unbedingt von den Gebäuden, die da stehen, sondern eher von den Menschen, die da drin leben und eine Gemeinschaft leben. Und ob die dann in einem Einfamilienhaus wohnen oder in einem Mehrfamilienhaus, bei einem 960 Einwohnerörtchen ist das, glaube ich, am Ende egal.
Wenn wir uns bei allen Themen aber einig sind, dann wird der Podcast langweilig. Soll ich eine Gegenthese aufmachen?
Aber unbedingt. Na bitte.
Also ich gebe euch grundsätzlich recht, dörflicher Charakter lebt ein Stück weit ja auch durch Einfamilienhäuser. Also so sind die kleinen Orte ja geprägt. Landwirtschaftliche Gehöfte, Einfamilienhäuser, manchmal Mehrgenerationenhäuser in der Mischung. Tatsächlich stirbt der dörfliche Charakter aber dann, wenn unsere Mitte ausstirbt. Das heißt, wenn wir natürlich einfach wahllos im Außenbereich Neubaugebiete lostreten, was de facto nicht mehr der Fall ist heutzutage. Wir haben ganz andere Vorgaben, auch raumordnerisch, regionalplanerisch. Aber das Ganze mit Blick auf das Große hat seine Berechtigung und wir haben mittlerweile bei uns zumindest andere Dichtewerte, die wir auch einhalten müssen, so dass wenn wir in eine Neubauplanung oder Neubaugebietsplanung gehen, bauleitplanerisch durchaus nicht mehr klassisch 800 Quadratmeter Grundstück für ein Familienhaus ausweisen, sondern sind dort mittlerweile, und das war für uns vor einigen Jahren noch undenkbar, durchaus schon ein Teil Geschosswohnungsbau, Teil Mehrfamilien beziehungsweise ja auch untergliederte Wohneinheiten. Und es wird angenommen, ja, was aber auch viel damit zu tun hat, dass es bezahlbar bleiben muss. Der Traum von vielen jungen Menschen, ein Einfamilienhaus auf dem großen Grundstück in der Dimension, wie ich es gerade genannt habe, zu bauen, der ist immer noch da. Aber es ist de facto für viele junge Familien nicht mehr finanzierbar. Warum dann auch, sage ich mal, auf diese Prämissen eingegangen wird? Wir sehen aber, wenn wir jetzt mal die Stadtentwicklung im Großen und Ganzen anschauen, auch die Notwendigkeiten, weil unsere Flächen zur Vergrößerung sind extrem begrenzt. Und ich komme zurück zur Dorfmitte, zum Ortskern, zur Stadtmitte. Wenn wir so weitermachen, wie wir es Jahrzehnte davor gemacht haben, dann mit dieser Donut-Effekt, wie man ja nennt, weiter vergrößert. Und wir haben in Bad Sodensa-Münster die letzten Jahre ganz konsequent gesagt, wie es ja auch im Paragraph 1a BauGB steht, innen vor außen, und haben es geschafft, dass wir viele brachliegende Flächen, viele Nachverdichtungspotenziale auch nutzen konnten. Ich nehme mal das Jahr 2023, weiß jeder, da wurde deutlich mehr gebaut als aktuell. Aber deswegen ist es halt auch gelungen, dass wir da bei einer Kommunengröße wie unserer immerhin 100 neue Wohneinheiten schaffen konnten, ohne ein Grundstück im Außenbereich, ohne dass wir irgendwo was ausweisen mussten. Das waren alles 13a-Maßnahmen, also Maßnahmen der Innenentwicklung, und da sind die Potenziale noch nicht alle gehoben. Ich gehe nochmal eins weiter. Jetzt durch Novellen der Hessischen Bauordnung beispielsweise ist ja auch ein Ziel klar ausgerufen. Man möchte das unterstützen, dass Wohneinheiten im Innenbereich geschaffen werden. Wir sehen, da ist Bewegung drin. Da kommt auch mehr in den Innenbereich und wir begrüßen das aus städtischer Sicht sehr wohl. Ja, mit diesem Dilemma ein Stück weit, wir wollen junge Menschen im Ort halten oder wir wollen sie auch zurückholen. Und da sind häufig die Aussagen da, ich mache das aber eigentlich nur, wenn ich irgendwo ein schönes Grundstück habe, wo ich mein Haus hinsetzen kann. Ja, und das abzuwägen und zu steuern, das ist nicht einfach, auch nicht mit der Kommunalpolitik vor Ort, was bei uns ja im allergrößten Teil ehrenamtlich funktioniert, und der ehrenamtliche Ortsvorsteher, der sagt, ich setze mich für meine Bevölkerung vor Ort ein, ich brauche mindestens ein Neubaugebiet, Herr Bürgermeister. Und dann gehst du in die Verhandlungen und sagst, aber wir haben doch hier beispielsweise noch 6000 Quadratmeter brachliegendes, ehemals landwirtschaftlich genutztes Gehöft. Wollen wir nicht mit dem Eigentümer mal ins Gespräch gehen und mühsam ihn überzeugen, dass wir diese Fläche vielleicht anders nutzen, vielleicht sogar in deinem kleinen Ort mit Geschosswohnungsbau, kannst du dir das vorstellen? Schwere Kämpfe, mit aber, wenn man das ganz konsequent durchzieht, sehr großen Erfolgen, wo wir auch unbedingt dran festhalten wollen. Nicht, weil wir sagen, wir wollen nicht das Einfamilienhaus oder wir wollen keine Neubaugebiete, aber mit Maß und Mitte und einer ganz klaren Präferenz für den Innenbereich und der Nachverdichtung.
Jetzt ist das gar nicht so konträr, weil die Tatsache, in den Innenkern, in den Dorfkern reinzugehen, das ist, glaube ich, das Richtige. Mhm. Es kostet natürlich viel Zeit und Mühe. Jetzt muss ich mal fragen, das BauGB hat ja auch unglaublich viele Folterinstrumente für Immobilieneigentümer. Nehmen wir mal den Eigentümer des Hofs mit 6000 Quadratmetern. Geht das auf dem Land noch ohne Folterinstrumente oder muss man sich da auch schon so langsam die warme Jacke anziehen? Weil die Bürgermeister mit dem Folterinstrumentenkasten um die Ecke kommen.
Vielleicht also, erläutert mal kurz, welche Folterinstrumente sie genau meinen.
Also da gibt es viele gesetzliche Möglichkeiten, als Kommune auf den Eigentümer, ich sag jetzt mal, einzuwirken, bis hin zu Enteignungsmöglichkeiten und Vorgaben und Auflagen und Ähnlichem, um den zu etwas zu bewegen. Das wird meistens natürlich von den Städten vorangetrieben und gewünscht, weil die, wissen wir alle, in den Großstädten gibt es dann leerstehende Karstadt-Kaufhof-Gebäude, die wirklich auch Brennpunkte sind da drumherum. Das macht keinen Spaß. Und für diese Fälle werden sich dann immer Instrumente zusammengebastelt, die in der Theorie aber natürlich auch in jeder Kleinstgemeinde anwendbar sind. Ja.
also ordnungspolitisch durchaus denkbar, mir nicht bekannt, auch nicht in ihrem Umfeld, dass es wirklich mal in aller Konsequenz durchgezogen wurde. Überhaupt mal die Werkzeuge auf den Tisch zu legen, kann an der einen oder anderen Stelle hilfreich sein, aber ist bei uns jetzt auch nicht wirklich Praxis. Bei uns verfolgen wir ebenfalls eher den umgekehrten Weg, dass wir sagen, wir wollen Anreize schaffen, wir wollen unterstützend, sei es jetzt durch Baurechtsschaffung oder auch Förderprogramme, die wir stadteigen aufgelegt haben, die Menschen ja einfach in die Lage versetzen, dass sie genau an den Problemstellen selbst anpacken und investieren. Nehmen wir jetzt mal wieder die Altstädte. Dort haben wir Leerstände, obwohl der Druck auf dem Wohnungsmarkt da ist. Wir haben ergänzend zu bundes- und landespolitischen Förderungen auch ein eigenes Förderprogramm Jung kauft alt aufgelegt, wo wir dann jungen Familien ermöglichen, mit kommunalen Zuschüssen ab einer gewissen Kategorie Häuser älter 50 Jahre in festgelegten Gebieten, die deckungsgleich sind mit dem Förderrahmen der Dorfentwicklung in Hessen, hier Wohnraum zu schaffen, auch Ersatzneubau zu schaffen oder eben auch Sanierungen zu fördern. Und das wird jetzt nicht komplett überrannt, dieses Programm, aber ist ein Baustein von vielen, um eben hier wieder dem Bereich innen vor außen ein Stück weit entgegenzukommen. Folterinstrumente haben wir jetzt mal in unserer Sondersituation als Kurstadt gegenüber größeren Leerständen im Bereich ehemaliger Kuhkliniken, die wir dann wirklich auspacken müssen, weil dort größere Investoren oder Fonds dahinter hängen und momentan einfach die Häuser lieber leer stehen lassen, was städtebaulich für uns einen katastrophalen Effekt hat. Mhm. Und da ist es dann leider notwendig.
Da profitieren wir von. Ich glaube, da gibt es auch von Haus- und Grundvereinen kein Veto an der Stelle. Im Gegenteil, das ist ja sehr, sehr förderlich, wenn das angegangen wird. Kann man die immer erreichen, diese Investoren? Oder sitzen die, so wie man das dann kennt, dann auch wirklich
auf Zypern, in Israel oder sonst wo? Ja.
Also genau das Elend, wie wir es immer kennen und besprechen. Also da würde ich mir sogar noch mehr Input dann von den Bürgermeistern in ländlichen Räumen wünschen. Sehr stark dominiert die Debatten immer vom Deutschen Städtetag, der die Großstädte hat. Und wenn da der Städte- und Gemeindebund und die jungen Bürgermeister mehr Input liefern, absolut richtig, weil ich glaube, das ist eine Situation, wo wir auch an einem Strang ziehen, denn die Eigentümerinnen und Eigentümer, die drumherum wohnen, die sind ja auch nicht begeistert davon, wenn sie da so eine leerstehende Kurklinik nebenan haben. Eindeutig.
Wir reden ja auch die ganze Zeit von Dorfkern. Kann man das ein bisschen vergleichen? Ich bin ja eine alte Berliner Pflanze. Mit diesem Innenstadt-Flair, gibt es diesen denn bei euch in den Gemeinden? Ich meine nur, weil wir haben vom Bäcker gesprochen.
Meinst du jetzt so Innenstadt-Flair, Alexanderplatz, Messerstechereien und so? Oder?
Das in klein, ja.
Ach, das in klein, ja.
Wobei ich sage,
mit Nagelfeile oder so.
Ja. Na, hoffentlich nicht. Aber ich glaube, Lukas, wir hatten uns schon vorher kurz unterhalten. Bei euch gibt es garantiert um die Ecke einen Bäcker. Und garantiert gibt es auch ärztliche Apotheken, Versorgung und...
Ja, also das gibt's. Garantiert ist es leider nicht. Also das ist auch schon viel Arbeit, da diese Daseinsvorsorge auch weiterhin aufrecht zu erhalten. Und da muss man auch als Kommune dann tätig werden, wenn man dieses Netzwerk, zum Beispiel das Gesundheitsnetzwerk vor Ort, aufrechterhalten möchte. Also eine klassische Innenstadt, wo ein Herrenausstatter ist, das haben wir natürlich bei uns auf dem kleinen Plattendorf nicht. Aber wir haben Metzger, eine Apotheke, ein Bäcker, ein Supermarkt und ein Arzt.
Ganz ehrlich,
und das ist die Daseinsvorsorge, die man braucht. Für alles Weitere kann man dann ins nächste Mittelzentrum fahren. Da ist dann auch der Herrenausstatter.
Aber soll ich dir was sagen? Ich wohne im A-Bereich in Berlin und in meinem Kiez gibt es fußläufig keinen Bäcker. Es gibt keinen Arzt fußläufig.
Du bist herzlich eingeladen, nach Gilserberg zu ziehen.
Ja. Ja, das hat mich mal interessiert. Wie sieht's dabei? Oder
ich wollte nochmal auf einen anderen Aspekt eingehen. Diese Innenstädte, das ist für mich nicht nur Daseinsvorsorge, sondern das sind Begegnungsstätten. Wenn das nicht mehr da wäre, dann wäre die einzige Begegnungsstätte auf dem Dorf der Friedhof.
Oder die Bushaltestelle.
Ja. Das ist in anderen Ortsteilen, wo es keinen Bäcker und keinen Metzger gibt, ist das so. Da treffen sich die Leute nur noch entweder im Feld beim Spazierengehen oder beim Blumengießen auf dem Friedhof. Und da geht ganz viel verloren. Nicht nur im Dorf, in der Dorfgemeinschaft, sondern ich glaube, das hat auch noch ganz weitreichendere Auswirkungen, wenn man sich eben nicht mehr begegnet und miteinander spricht und sich die Konversationen ins Internet verlagern. Da geht uns, glaube ich, sehr viel verloren.
Na, auch die Verknüpfung zwischen Jung und Alt. Oft hat man das ja tatsächlich so, dass Kitas direkt neben Altersheim gebaut werden. Und das hat ja auch diesen Grund, dass diese Verbindung zwischen den Menschen so gut klappt. Ältere Menschen freuen sich über junge Kinder, die sie im Garten spielen sehen. Und die jungen Kinder lernen von den älteren Menschen, wie mache ich denn so einen richtig schönen Hefeteig zum Beispiel. Und das stelle ich mir auch schwierig vor, wenn dieses Innendorfleben sozusagen so nicht mehr existiert. Ja. Wie sieht's bei dir aus, Dominik?
Anders? Ja, also muss ich Bad Sohnser Münster vorstellen, wir haben 11 Stadtteile von sehr kleinen, ländlich geprägten, wie ich es vorhin schon gesagt habe, und den 2 Kernstädten von Bad Soden und Saalmünster, die eine klassische Altstadt, Innenstadt hatten mit vielen Nahversorgern, Kleidungsgeschäften, Metzger, Bäcker, alles vorhanden gewesen. Aber das gibt's teilweise in diesen Lagen heute schon nicht mehr. Barbershops und Dönerläden lassen grüßen. Man kennt das Land auf, Land ab. Und dieser Funktionsverlust der Innenstädte, der ist flächendeckend angekommen, was aber teilweise auch, sage ich mal, Weichenstellungen der Vergangenheit bedingt haben. Landesplanerische Vorgaben, Mittelzentrum hast du erwähnt, ja, wo man dann hinfährt, um vielleicht das eine oder andere noch zu finden. Wir als Mittelzentrum waren gezwungen, gewisse Baulichkeiten auch zu schaffen oder Möglichkeiten zu schaffen für Nahversorgungszentren. So, die baue ich nicht in die Innenstadt. Da stehen heute 6 oder 7 Supermärkte, alles geballt, wunderbar für die Versorgung für jeden, der mobil ist. Die Innenstadt darbt aber nach wie vor und man kämpft mit allem, was einem zur Verfügung steht, um überhaupt noch irgendwie einen Gewerbetreibenden in diese kleinen Läden zu bekommen. Ein Stück weit hat es der Kunde natürlich auch mitentschieden. Ja, das ist auch Teil der Wahrheit. Aber wir stellen fest, dass wir unfassbar viel Arbeit dort aufwenden müssen, um noch halbwegs Leben in den Innenstädten überhaupt aufrechtzuerhalten. Ein Beispiel, wir haben ein leergefallenes Kaufhaus städtischerseits gekauft, haben das zu einem Generationentreff umgebaut. Kann sich das vorstellen, es stehen multifunktional verschiedene Räumlichkeiten für kulturelle, für Vereinsveranstaltungen oder auch gewerbliche Veranstaltungen zur Verfügung. Ähnlich wie so ein Lokschuppen hier in Marburg. Nur in einer kleineren Dimension. Das funktioniert. Das Ding ist ausgebucht das ganze Jahr. Wunderbar. Und tatsächlich bringt es auch Leben in die Innenstadt. Nebendran haben wir einen Spielplatz umfangreich umgebaut, was eine Grundlage für das weitere Umfeld darstellt. Aber das sind immer mal so ein paar Bausteine, Pop-Up-Biergarten, was wir schon alles ausprobiert haben.
Pop-Up-Biergarten.
Ein Pop-Up-Biergarten in der historischen Altstadt von Saarmünster. Aha. Macht im Mai wieder auf. Ja, man zieht die Menschen dadurch wieder rein, aber es bleibt eine Daueraufgabe. Ja, wirklich Innenstädte, egal welcher Größenordnung, auch egal welcher Stadtdimension, ich glaube auf der Zeile in Frankfurt, da war ich schon lange nicht mehr, aber da sieht es ja mittlerweile ähnlich aus.
Auch nicht besser geworden. Ja, was ich festgestellt habe, was natürlich noch fehlt, sowohl in Gilserberg als auch in Bad Soden-Saalmünster, meine Güte nochmal, das ist aber auch echt kein leichter Stadtname.
Ich habe dir vorhin schon gesagt, wir haben ukrainische Partnerstadt und mein ukrainischer Kollege kann es auch aussprechen. Ja, gib dir Mühe.
Vielleicht habe ich zu lange in Berlin gelebt. Da schnuddelt man das dann einfach alles so ein bisschen weg da. In beiden Städten fehlt ja ein Haus- und Grundverein. Es liegt dann in der nächstgrößeren Mittelstadt jeweils ein Haus- und Grundverein. Da würde ich mal ein Plädoyer jetzt für auf den Weg bringen und sagen, diese ganzen Projekte in der Innenstadt umzusetzen, das geht natürlich viel leichter mit einem engagierten Haus- und Grundverein. Jetzt wäre es natürlich, weil wir auch so ein bisschen immer die Gegenspieler zur Kommune sind, schräg, wenn ich jetzt sagen würde, der Bürgermeister möge den Haus- und Grundverein gründen. Aber ihr beide kommt ja auch aus so Wählergemeinschaften, Bürgerinitiativen ursprünglich. Vielleicht findet sich da ja jemand, der sagt, ich möchte den Haus- und Grundverein in Bad Soden-Saalmünster oder in Gilserberg gründen, einfach bei uns melden, dann bekommen wir dann Kontakt her und dann habt ihr auch einen Ansprechpartner, der vielleicht die Sachen da so ein bisschen mitträgt, denn ich glaube, die Verbindung zu den Bürgern vor Ort dann herzustellen, ist ja auch nicht unwichtig.
Vielleicht können wir auch die Kontaktdaten noch in die Shownotes reinstellen.
Das geht natürlich auch, natürlich.
Und dann darf ich jeden ermuntern, weil ich glaube, ein Bürgermeister sieht einen Verein nie als Gegenspieler, sondern Verein und ehrenamtliches Engagement, das ist tatsächlich das Herz unserer Gesellschaft und bleibt es auch. Und ich glaube, wir stecken da auch viel Mühe rein, um genau diese Strukturen zu unterstützen, egal welches Ziel verfolgt wird. Also von daher herzlich willkommen. Jeder, der möchte in Bad Soden-Saalmünster, Tür und Tor steht offen.
Das ist wunderbar. Also ist vielleicht Gegenspieler ein bisschen hart. Wir haben ja einfach nur manchmal gute Ideen wie niedrige Grundsteuerhebel, Sätze und ähnliches, ja, die wir hier und da mal einflechten. Wenn du das nicht als Gegenspieler siehst, ist es ja umso besser. Einfach mitgehen bei den Wünschen und dann passt das sowieso.
Du, wenn es ja möglich ist, bin ich da ein großer Freund von. Ja, also,
bis dann die Kommunalverwaltung sagt, die Kommunalaufsicht, genau. Oh, das muss ein bisschen hochgezogen werden. Ne?
Ja, das wäre auch meine Argumentation. Dann.
Ja, gut, also habe ich auch noch nie gehört.
Ja. Stichwort hochgezogen. Wie sieht's aus mit dem Thema Hochwasserschutz? Oh. Also, ich meine, als Haus und Grund vor Monaten diese Konferenz hier geplant hat, da war das Thema Hochwasserschutz und Katastrophenschutz sehr präsent. In der ganz großen politischen Diskussion aber ist es, so scheint es jetzt gerade, so gut wie verschwunden. Wie nehmen Sie es denn wahr? Ich bin noch immer so erzogen, dass ich Menschen, die ich gerade kennengelernt habe, sieze.
Vorbildlich.
Also.
Ja, das ist die alte Berliner Schule.
Aber wirklich?
Ja.
Also, wie nehmt ihr das denn wahr? Ist da inzwischen ausreichend passiert? Sind die Eigentümerinnen, Eigentümer, aber auch die Mieterinnen und Mieter da genug sensibilisiert für dieses Thema?
Ich glaube, das liegt in der Natur der Sache, dass man darüber redet, wenn es zu spät ist und dann das Thema wieder in Vergessenheit gerät. Wir als Kommune haben schon ein paar Sachen gemacht, zum Beispiel Fließfahrtgarten angelegt. Das haben wir auch dann den betroffenen
Fließfahrtgarten.
Das sind Karten, wo simuliert wird, wo das Wasser lang fließt, wenn auf einer großen Fläche, zum Beispiel auf dem Acker, der am Berg liegt, ein großer Regenschutt runterkommt und wo sich dann das Wasser seinen Weg sucht. Und das ist meistens in der Senke, wo das Örtchen dann liegt.
Ja,
und dann
sind
bestimmte Grundstücke eben mehr gefährdet als andere. Und die wissen dann schon mal wenigstens, dass sie sich vielleicht auf was vorbereiten müssen.
Und nicht in die falsche Richtung laufen zum Beispiel. Also nein, das soll jetzt gar nicht Galgenhumor sein, aber ich stelle mir das schwierig vor, wenn ich neu hingezogen bin und überhaupt nicht weiß, wo sind denn da die Absenkungen?
Sie wissen auf jeden Fall, wenn sie baulich was verändern müssen, wo das vielleicht sinnvoll ist und wo nicht.
Habt ihr schon mal versucht, ein Neubaugebiet auszuweisen, seitdem ihr diese Karten habt?
Nein, wir machen Innenraumentwicklung. Dann,
falls das mal ein Thema bei euch wird, also wir sind auch Fließfahrtkarten gesegnet und haben das nochmal erweitert um Starkregengefahrenkarten. Da wird das hydraulische Abwassernetz und sowas noch mit einbezogen. Großer Aufwand, durchaus sinnvolle Erkenntnisse, aber tatsächlich merkt man dann, wenn es jetzt wieder an Wohnraumschaffung geht, auch man hat neue Hürden tatsächlich, die immer schon da waren, aber die hast du jetzt natürlich auch kartiert und musst sie dann in deine Bauleitplanung mit einbeziehen. Das sind spannende Erkenntnisse. Will aber aus einer sehr betroffenen Sicht einer Stadt zwischen Salz und Kinzig berichten, dass Hochwasserschutz, Hochwasserprävention bei uns ein Dauerthema ist, leider auch im sehr großen Umfang bleibt, weil von uns erkannte Maßnahmen, die wir auch seit 2007 eigentlich mit Regierungspräsidium und Land und Wasserverband diskutieren, bis heute nicht umgesetzt wurden. Also ein großes Regenrückhaltebecken würde den Stadtteil Bad Soden hochwasserfrei halten. Das hätte einen Effekt über die Kinzig bis nach Hanau. Aus Kostengründen ist das aber seitens des Landes bislang abgelehnt worden. Wir versuchen mit kleinen Maßnahmen, wie du es gerade gesagt hast, wenn Starkregenereignisse beispielsweise auftauchen, das Wasser irgendwo außerhalb der Ortslage zu halten, ja, durch kleinere Regenrückhaltebecken, durch Grabenpflege, durch Wegeprofilierung etc. Das sind aber auch wieder nur kleine Bausteine und das große Ganze und das Regenrückhaltebecken, was wir an der Salz bräuchten. Da sind wir mit Hangsicherungsmaßnahmen bei Investitionsvolumen von 60 bis 70 Millionen, können wir uns als Stadt zu unserem Münster nicht leisten. Das kostet ja noch mehr als die Therme. Aber ja, von daher, Sensibilisierung der Bevölkerung ist alles schön und gut. Die Innenstadt in Bad Soden liegt direkt an der Salz und die ist alle 5 bis 10 Jahre unter Wasser. Und da sind wir wieder beim Thema Gewerbeleerstand. Der Gewerbetreibende, der seinen Laden alle 5 Jahre unter Wasser stehen hat, kriegt es teilweise nicht mal mehr versichert und überlegt sich dann auch, was mache ich damit überhaupt noch?
Ist es denn pro oder contra Elementarschadenpflichtversicherung?
Tja, eigentlich pro, ne?
Eigentlich pro.
Pro, aber nicht im privaten Sektor, sondern das aufgezogen wie eine Sozialversicherung.
Das heißt, eine staatlich organisierte Versicherung. Da müssen wir nochmal reden, weil also so ganz so viel positive Erfahrungen haben wir mit so staatlich durchorganisierten Versicherungen nicht erreicht. Das Problem ist ja, was macht man denn bei dieser Pflichtversicherung? In welcher Höhe, mit welchen Prämien läuft das Ganze? Und dann wird in Deutschland immer angeführt, das Beispiel Frankreich, das war so sensationell, da bezahlt man nur so wenig. Aber die Wahrheit ist natürlich, dass in Frankreich auch der Staat als Gewährträger im Hintergrund steht und auch wieder einspringen muss. Mhm. Und dann nimmt man wieder dem einen oder anderen ein bisschen Geld weg. Und wer eben gebaut hat in einer Art und Weise, die sicher ist oder wo die Planung passte, der bezahlt jetzt dann für andere mit. Also so richtig die Lösung ist noch nicht da, aber ich sag's mal so, ich kann nachvollziehen, das Anliegen, die Innenstadt so attraktiv zu machen, dass da die Gewerbetreibenden wieder hinkommen, das teilen wir auf jeden Fall.
Und dazu müsste sie hochwasserfrei bleiben, ja.
Ja.
Na Mensch. Da bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank an diese nette junge, Entschuldigung, Kai.
Ja. Ja, Ausnahmen bestätigen die Regel. Ja,
und auch ein herzliches Dankeschön an unser Live-Publikum. Das war auch für uns mal eine ganz schöne Erfahrung. Ich hoffe, unsere beiden jungen Bürgermeister Dominik Brasch und Lukas Daum hatten auch Spaß. War das euer erster Podcast?
Nein.
Nein?
Ja, doch, meiner schon.
Na dann, herzlichen Glückwunsch dazu, dass es auch bei uns stattfinden konnte. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie noch Anregungen für uns haben und Ihnen das heutige Format gefallen hat, dann schreiben Sie das doch gerne in die Kommentare. Und ja, wer weiß, vielleicht gibt es ja in Zukunft einmal eine Fortsetzung mit Live-Publikum. Auf Wiederhören!